Die Stunde Null hatte für das deutsche Volk geschlagen. Noch nie seit dem Dreißigjährigen Krieg lag das Land so am Boden wie im Frühjahr 45. Das Dritte Reich war in einem bislang unvorstellbaren materiellen und moralischen Zusammenbruch untergegangen. Die Politik der Siegermächte zerschnitt das deutsche Territorium und die Potsdamer Erklärung sanktionierte die Vertreibung von Millionen Menschen aus den deutschen Ostgebieten. Das zerfallene Staatswesen, das die Militärregierung zu ordnen bemüht war, bot keine Sicherheit. Es gab nicht einmal mehr einen nennenswerten Wirtschaftsaustausch zwischen dem Industriestaat Deutschland und seinen unmittelbaren Nachbarn. Ein Teil der Bevölkerung, Flüchtende, Vertriebene, Evakuierte und Soldaten, wanderte zu Fuß, zog auf Karren oder Viehwaggons umher und suchte nach Angehörigen. Da Einwohnermeldeämter fehlten, kritzelte man die eigene neue Adresse an die Ruinenwand der alten Wohnung, um nachkommenden Verwandten so ein Lebenszeichen zu geben. Der Zustrom von etwa 12 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen vergrößerte das Wohnungselend noch. Wo 1939 4 Deutsche gewohnt hatten, mussten nun 10 unterkommen. Im Gebiet der 3 Westzonen warteten 1 Million ehemaliger Fremdarbeiter auf die Rückkehr in ihre Heimat. Die Zustände waren chaotisch. Es fehlte an Kleidung und teilweise an der primitivsten Versorgung mit Verbrauchsgütern. Die Menschen lebten am Rande des Existenzminimums. In der Lebensmittelversorgung hielten Experten Tagesrationen von 2650 Kalorien für nötig. Die offizielle Zuteilung laut Lebensmittelkarte bewegte sich bei 1500 Kalorien, und was die Deutschen in Wirklichkeit bekamen, waren oft weniger als 1000 Kalorien am Tag. In Köln erreichten damals nur 12% der Kinder normales Gewicht. Ende 1946 wurden in Hamburg 100.000 Fälle von Hungerödemen festgestellt. Die Jahre schwerster Entbehrungen endeten erst nach der Währungsreform 1948. Die Bauern horteten teilweise ihre Produkte und versuchten, der Erfassung durch die Ernährungsämter zu entgehen. Die Wohnungsnot war so groß, dass die Briten zum Beispiel zeitweise erwogen, einige Städte vollständig zu räumen und die Evakuierten auf dem Lande unterzubringen. Die Menschen klammerten sich jedoch an ihre erbärmlichen Behausungen in Bretterbuden, Wellblechhütten und Kellern, sodass die Militärregierung von diesem Plan Abstand nahm. Schulunterricht fand häufig in ehemaligen Luftschutzbunkern statt. Brennstoffe fehlten, und so verheizte man vielfach auch das Holz der Bäume aus öffentlichen Parkanlagen. Im besonders harten Winter 1946-47 wurden alliierte Kohlenzüge geplündert. Der Schwarzhandel unterlief jede vernünftige Bewirtschaftung. Die Besitzer von Sachwerten, ja selbst Behörden, ließen sich vielfach nur auf den Tausch von Ware gegen Ware ein. Ohne Bezugsschein war die Reichsmarkwährung praktisch wertlos. Aber Arbeitslöhne und Gehälter wurden weiter in dieser Währung gezahlt. Für den Geschäftsverkehr außerhalb des amtlichen Zahlungssystems bildete sich bald eine Relation heraus, die sich am Preis für amerikanische Zigaretten orientierte. Je nach Zeit und Ort verschieden betrug der Gegenwert für eine Zigarette 5 bis 15 Reichsmark. Der durchschnittliche Wochenlohn eines deutschen Arbeiters reichte also in jenen Jahren eben aus, um ein Päckchen Zigaretten auf dem schwarzen Markt zu bezahlen. Oft wurden die Schwarzmarkt- und Kompensationsgeschäfte aus alten Beständen des Staates gespeist, die geplündert worden waren, oder die Waren kamen aus den Depots der Besatzungsmächte, deren Personal sich nicht selten korrumpieren ließ. Die deutsche Bevölkerung trug darüber hinaus schwer an der moralischen Belastung der Nation. Die Öffnung der Konzentrationslager und Gefängnisse förderte in der ersten Nachkriegszeit ständig neue Verbrechen zutage, die von den Nazis an der jüdischen Bevölkerung Europas in besetzten Gebieten und gegenüber politischen Gegnern verübt worden waren. Angesichts der ungeheuren Gräuel erblickte die gesamte Außenwelt in den Deutschen die Verkörperung alles Bösen. Mit solchem kollektiven Schuldvorwurf mochte sich jedoch der Großteil der Deutschen nicht abfinden. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, in dem die alliierten Sieger von November 1945 bis Oktober 1946 zu 12 Todesurteilen gegen ehemalige NS-Größen kamen, fand zwar im Grunde allgemeine Zustimmung. Martin Bormann, Hitlers allmächtiger Sekretär, wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Hermann Göring, der Meyer heißen wollte, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug über Deutschland auftauchen sollte, entzog sich seiner Hinrichtung durch Gift. Die nachfolgenden Prozesse aber, in denen Leute auf der Anklagebank saßen, nur weil sie bestimmten Schichten angehört hatten, weil sie zum Beispiel im Auswärtigen Dienst oder führende Industrielle gewesen waren, stießen dagegen auf Kritik und Widerwillen, vor allem bei den Intellektuellen. Unter dieser groben Schematisierung litt auch das Verfahren der Entnazifizierung, bei dem das deutsche Volk sich auf alliierte Anordnung hin selber vom Nationalsozialismus reinigen sollte. Manche private Rechnung wurde in jener Zeit ausgetragen. In unzähligen Prozessen erwies es sich zudem als geradezu unmöglich, zwischen gutgläubigen Mitläufern und wirklichen NS-Fanatikern zu unterscheiden. Die Entnazifizierung wurde schließlich eingestellt und zahlreiche Überzeugungsnazis kamen ungeschoren davon. Katastrophal war die Bilanz der Menschenverluste im Zweiten Weltkrieg. Über 20 Millionen Sowjetbürger mussten ihr Leben lassen. 6 Millionen Juden wurden in den Gaskammern des Dritten Reiches ermordet. 4,5 Millionen Polen, 1,6 Millionen Jugoslawen erschossen, erhängt oder von Granaten zerfetzt. Und Deutschland, diesmal im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg tatsächlich der Kriegsauslöser, hatte 5,2 Millionen Gefallene zu beklagen.